Willkommen zu den philosophischen Brocken, sagt Sebastian Reinfeld. Thema der heutigen Sendung: Empire. Das Empire ist ein Name, eine Bezeichnung für eine Weltordnungsvorstellung und für eine Herrschaftspraxis, die den gesamten Planeten umspannt und zum Gegenstand hat. Aber Empire ist auch der Titel eines Buchs von Tony Negri und Michael Hart, das rund um das Jahr 2000 erschienen ist und bis heute gelesen, diskutiert, verwendet wird. Über dieses Buch, seine Implikationen, Stärken und Schwächen, habe ich mit Joachim Hirsch gesprochen. Joachim Hirsch stammt aus Frankfurt am Main. Er ist dort Professor für Gesellschaftswissenschaften an der Johann Wolfgang von Goethe-Universität und er gehört zu den wenigen undogmatischen Marxisten, die bis heute undogmatische Marxisten geblieben sind und die marxische Analyse und den marxischen Zugang benutzen, ins Feld führen, um die herrschenden Zustände zu beschreiben, zu analysieren, zu kritisieren und zu versuchen, Bewegungen, die darüber hinausreichen wollen, zur Diskussion zu stehen. Sie hören im Folgenden das Gespräch mit Joachim Hirsch. Außerdem hören Sie Musik. Sie ist von der slowenisch-jugoslawischen Gruppe Laibach aus ihrem Album Kapital. Einzelne Textpassagen aus dem Buch, die für das Gespräch relevant sind, stammen von Gastrednerinnen. Bei Ihnen möchte ich mich ganz besonders herzlich bedanken. Das sind namentlich Satoko Satsuma, Raquel Castell, Simon Blau und Aishigül Adibeli, denen ich in diesem Zusammenhang die Rolle zugedacht habe, die Multitude zu repräsentieren. Thema unseres Gesprächs
ist das Buch von Tony Negri und Michael Hart mit dem Titel Empire, was in einer österreichischen Zeitschrift im Profil vor einem halben Jahr als einer der meistverkauften politisch-theoretischen Bücher der letzten Jahre bezeichnet wurde als Bestseller. Mich würde interessieren, Joachim, was an diesem Buch findest du eine Stärke, was findest du positiv? Und ich habe zwei Texte von dir gelesen, wo du dich kritisch äußerst, und wo setzt deine Kritik an dem Buch an?
Ich würde die Frage vielleicht mal ein bisschen anders beantworten, und zwar, was mich eigentlich an dem Buch zunächst mal am meisten interessiert hat, ist genau diese Resonanz. Also die, warum dieses Buch sozusagen unisono so eine positive Resonanz findet. Und ich dachte mir, das kann nicht am Inhalt liegen. Also muss das anders sein. Und zwar auch deshalb, weil das Buch ja nicht so furchtbar neu ist in vielerlei Hinsicht. Also es ist viel von dem drin, was der Negri schon seit 30 Jahren schreibt. Also die operaistische Weltvorstellung ist drin, die operaistische Theorie, der Kapitalbegriff, der Begriff der Klassenkämpfe, der Klasse. Also zwischen Massenarbeit und Multitude ist eigentlich kein großer Unterschied. Mhm. Ne? Also es ist so neu eigentlich nicht. Und ich dachte eigentlich, ich glaube, und es ergibt sich auch so ein bisschen Diskussion, die ich darüber gehabt habe, dass die... also das Buch hat zwei Eigenheiten, nämlich es ist in einer ganz spezifischen Art postmodern. Postmodern der Sinn, dass es sozusagen sich keiner Theorietradition mehr verpflichtet fühlt, sondern sozusagen ja freischöpft aus ganz unterschiedlichen Traditionen und sozusagen Versatzstücke zusammenbindet, die vielleicht auch so die Rezeption leichter machen, wie auch eine bestimmte Frust mit traditionellen Theorien zum Ausdruck bringt.
Weil der nicht schon ein Widerspruch, er sagt, es ist eigentlich relativ viele alte Begriffe, also aus der operationalistischen Theoriebildung, und auf der anderen Seite ist es dann aber doch irgendwie zusammengesetzt. Das Interessante ist doch, wie sie aus dieser, was einfach ihre Traditionen sind, wie sie versuchen, die aus dieser Tradition heraus den Anschluss an ganz andere, ganz fernliegende Theorie-Traditionen wie Deleuze, Foucault, Guattari irgendwie zu finden.
Könnte man vielleicht sagen, wenn auch, also das ist vielleicht, ist dieses Traditionelle dran, ist vielleicht auch den Lesern oder Leserinnen heute gar nicht so deutlich, die diese ganze Geschichte nicht kennen. Ne? Also wenn man damit konfrontiert war und schon die Auseinandersetzung alle schon mal hatte, ne? Also wie ich in den 70er Jahren, dann kommt einem das unheimlich alt vor. Mhm. Aber es ist natürlich neu konnotiert und nimmt neue Entwicklungen auf, und das macht es sicher auch aus und ist eben auch so angelegt, dass es nicht mehr so ganz erkennbar, also es bedarf, wie das ganze Buch muss immer interpretiert werden, es sagt nicht deutlich, was es macht, weder politisch noch theoretisch. Ne? Und ich glaube, also das wäre der zweite Punkt, glaube ich, der Resonanz erklärt, nämlich es lässt sich sozusagen alles daraus begründen. Es gibt nichts, was ich nicht begründen ließe mit dem Buch. Und der dritte Punkt ist, wo ich mir der Resonanz erkläre, es macht unglaublich Hoffnung. Und das war ja, es ist politisch wie theoretisch ein Problem gewesen, nämlich politisch gab es ja eigentlich nichts mehr, ne, in lange Jahre, und theoretisch war die Krise ausgerufen und das Versagen aller Theorien. Und jetzt kommt ein Buch, das sozusagen theoretisch begründet, wie eine emanzipative Hoffnung eröffnet, und das, glaube ich, ist das Starke. Also wenn ich mit Studierenden diskutiere, dann sagen sie, das Buch macht Hoffnung, das macht es aus, alles andere ist nicht so wichtig.
Heute republikanische Zeit heißt somit zuallererst innerhalb des Empire zu kämpfen und auf seinem hybriden, moderierenden Terrain einen Gegenentwurf zum Empire zu entwickeln. Und an dieser Stelle sollten wir gegen alle Moralismen, gegen alle Vorbehalte und nostalgischen Abwandlungen hinzufügen, dass dieses neue imperiale Terrain größere Möglichkeiten für schöpferische Tätigkeit und Befreiung bietet. die Menge mit ihrem Willen dagegen zu sein und mit ihrem Wunsch nach Befreiung muss durch das Empire hindurch, um auf die andere Seite zu gelangen.
Ich meine, was ist jetzt so positiv und negativ, das lässt sich gar nicht so ganz klar sagen. Also ich denke, positiv dran ist, dass es ein bisschen gegen Stärken, Schwächen, ja, Stärke auch, ist, es geht gegen den Strich, es kombiniert neu, es nimmt relativ sensibel bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen wahr und nimmt die ernst. Nimmt natürlich ernst, was ich selber als Problem sehe, nämlich wirklich die Transformation des Staates. Na, wenn es auch anders, wie ich finde, falsch beantwortet wird, aber es nimmt es ernst. Ne? Also im Gegensatz zu einer Orthodoxie, die sagt, das ändert sich nie was. Ne? Also es gibt es ja auch innerhalb der Linken. Das ist, macht sicher also auch den Reiz des Buches aus. Und negativ finde ich, sagen wir mal, was nicht so schlimm ist, es hat theoretische Defizite. Aber das haben alle. Und da kann man sich dran abarbeiten. Ich glaube, ein bisschen negativ finde ich, ist, dass so ein, gerade das, was Hoffnung macht. Das war schon, daran ist der Operaismus auch politisch gescheitert. Nämlich Hoffnung zu machen in die Entwicklung von Kämpfen, die sich dann als Gegenteil von dem herausgestellt haben, was passiert, nämlich der Zusammenbruch. Und das könnte da wieder passieren, wenn ich auch glaube, dass heute die Leute gegenüber Hoffnungen etwas skeptischer sind, insgesamt. Ne? Aber ich denke, dass es so... also die Hoffnung in dem Buch liegt im Grunde genommen darin, und das ist auch meine Kritik oder mein Punkt, dass ich denke, dass es an alte operaistische Theorien anknüpft, nämlich es setzt eigentlich eine Geschichtslogik wieder frei. Nämlich Entwicklung der Produktivkräfte, Veränderung der Arbeitsverhältnisse, neue Subjektivität, die darauf gründet, Revolution. Das ist einfach Mechanik. Ne? Und das finde ich.
Das ist Kommunismus.
Naja, nicht im Marx, nicht im Marxischen Sinne.
Im Manifest-Sinne.
Im Manifest schon?
Im Manifest und darauf.
Also darauf, ja, da ist eine ganz große Ähnlichkeit.
Ja, eine ganz große Ähnlichkeit.
Ja, also das Proletariat ist ähnlich konstruiert wie die Multitude
und so. Eigentlich könnte man es auch Proletariat nennen.
Ja, könnte man, ja.
Könnte man, also man, weil die Figuren, die drin sind und die auch im Übrigen, ich glaube, das ist noch ein nächster Punkt, die zumindest in meinem momentanen Erfahrungszusammenhang, Erfahrungsraum irgendwie entsprechen. Also die Figuren, die das Proletariat sind, denen begegnet man, die verkörpert man vielleicht sogar selber oder mit denen hat man zu tun. Das ist wichtig, also dass die Erfahrungen und relevant für eine politische Theorie, dass Erfahrungen in eine sozusagen übersetzt werden, gedeutet, interpretiert werden, aber so, dass man immer noch diese Erfahrungen wiedererkennen kann.
Ja, das stimmt.
Der Vogelfreie ist ein Engel oder ein schwer zu fassender Dämon. Und hier nach so vielen Versuchen, die Armen zu proletarieren und die Proletarier zu einer Befreiungsarmee zu machen, taucht in der Postmoderne im blendenden Licht eines neuen Tages wiederum die Menge auf. Der gemeine Name für die Armen. Sie kommt nunmehr voll und ganz zum Vorschein, denn in der Postmoderne haben die Unterjochten die Ausgebeuteten absorbiert. Mit anderen Worten, der Arme, jeder einzelne Arme, die Menge armer Menschen haben die Menge der Proletarier aufgefressen und verdaut.
Ja, sie weisen halt wirklich auf gesellschaftliche Veränderungen hin, die wirklich für alle sichtbar sind. Ne? Und die Frage ist, ob sie jetzt richtig eingeschätzt werden, aber ich glaube, das macht natürlich auch die Bedeutung, also nicht nur das Interesse an dem Buch aus, sondern auch die Bedeutung wirklich darauf hinzuweisen, dass sich was ändert und dass es begriffen werden muss.
Aber ich finde das notwendig, also ich finde das eine notwendige Position zu sagen, Kommunismus entsteht sozusagen auf der Höhe der Zeit und sozusagen aus den Widersprüchen.
Aber das Falsche daran ist, er entsteht nie notwendig. Als eine Tat, wie Marx sagt.
Ja.
Und nicht einfach nur das Ergebnis einer Entwicklung. Also ich denke, man muss ein bisschen aufpassen. Also ich denke, man sollte die Marxische Kommunismus-Theorie, wenn es sie auch gibt, nicht so sehr am die an dem Manifest festmachen, dass er eben kein wissenschaftlicher Text ist, sondern eine politische Programmschrift. Eine Parteidokumentation.
Ja, da bin ich, also bei einem Text kann ich das konkret festmachen, da argumentierst du vor dem Hintergrund der Staatsableitungsdebatte, die dir dort sozusagen fragend nahegelegt wurde. Aber da muss ich sagen, da verstehe ich eins nicht, jetzt auch genau bei dieser Trennung, wissenschaftlicher Text und politischer Text, ist es meiner Meinung nach, formuliere ich es so, meiner Meinung nach sind die Begriffe, die aus dem politischen Denken, auch aus einem kritischen, marxistischen Denken irgendwie kommen, sind nicht nur Begriffe, die für sich reklamieren oder die reklamieren, die Zeit sozusagen auf den Punkt zu bringen und abzubilden, sondern genau der Punkt sozusagen an marxistischen Begriffen im Unterschied zu den anderen ist, dass sie dass sie für sich in Anspruch nehmen, auch die Zukunft zu prägen, zu formen, zu entwerfen. Da wären wir bei dem so ganz in der kurzen Bemerkung hast du mich gefragt, ja, bist du jetzt irgendwie? Das ist mir eigentlich erst beim Lesen dieses Textes so wirklich klar geworden, dass das einem im Grunde genommen so ist, dass das eine große Differenz, ein großer Unterschied ist und dass das eben eine Stärke ist.
Das kann man so sehen. Also erstmal würde ich natürlich so den Unterschied zwischen wissenschaftlichen und politischen Texten nicht machen. Das ist klar. Trotzdem, ich meine, wenn man nochmal vom Manifest ausgeht, das gibt so Formulierungen drin, wie zum Beispiel gegenüber dem Proletariat, und es gibt es nur noch reaktionäre Klassen und sowas. Das ist Parteiformulierung. Könnte Marx und Engels nicht ernsthaft sagen. Mhm. Also da gibt es schon sozusagen bestimmte Einsprengsel drin. Ne? Ja. Und auch diese Automatik, da drin ist, das ist natürlich für eine Gruppierung, die nicht mal eine Partei ist, sondern irgendwas, eine beginnende Organisation, die schwach ist und die für übermächtigen Verhältnissen steht, da muss man doch Mut machen. Und das haben wir, hinter euch stehen die objektiven Verhältnisse. Und es steht auch im Manifest irgendwie. Mhm. Ne? Ihr werdet siegen. Mhm. Ja? Und inzwischen wissen wir doch, also aufgrund der objektiven Verhältnisse siegen wir nie. Mhm. Ja? Und das, denke ich, ist so. Mhm. Und es scheint ein bisschen bei Negri und Hart nochmal auf, ne? Also dass es sowas wie eine Gewissheit gibt, eine Logik der Entwicklung, die dahin führt. Und das ist halt schon dann, also ich denke, du hast recht, eine Wissenschaft hat natürlich auch die Aufgabe, also eine kritische Wissenschaft hat auch die Aufgabe, Möglichkeiten aufzuzeigen. Mhm. Ne? Das ist ganz wichtig. Ich meine, nicht Hoffnung zu machen, das wäre wenig.
Zukunft entwerfen,
ja, ich würde sagen, Möglichkeiten aufzuzeigen, ja. Ne? Also Alternativen darzustellen und so. Und also dagegen nichts. Ne? Es ist nur so, dass die... Man muss dann aber wirklich die Alternativen aufzeigen. Ne? Und ich denke, wenn man die Argumentation von Nicke und Hart nimmt, also in Bezug auf Multitude, die ist auch die Basis für rechten Populismus, unter anderem. Was da sich entwickelt. Das müsste man zumindest mit sagen. Mhm. Ne? Also, dass es eine widersprüchliche Entwicklung ist, die nicht so einfach linear auf Emanzipation zielt, sondern genau das Gegenteil heißen kann.
Das ist mir klar. Ne? Also das ist das wäre jetzt meine zweite Antwort irgendwie an dich. Ich habe mich ja sehr, sehr intensiv und tue das weiterhin mit Populismus beschäftigt, auch in Österreich, auch im europäischen Kontext. Und mir ist das klar, das, womit Populismus arbeitet, oder sagen wir es mal anders, mit denen Populismus arbeitet. Und
sind die wir und die anderen.
Ja.
Genau.
Ja. Ja, genau. Das sind die gleichen Energien, die gleichen Tatbestände, die im Rahmen des Empires in eine andere Richtung gewendet werden. Mhm. Und es ist insofern für mich tatsächlich eine Antwort, eine Antwort auf den Populismus, die mehr ist als einfach nur, ja, das sind jetzt die kleinen Bürger, die durchdrehen oder das sind Rechtsextreme, die man...
Ja, aber wenn es eine Antwort wäre, dann müsste man ja irgendwie einen Begriff von Politik entwickeln.
Ja.
Dann wäre es eine Antwort. Also wie wird diese Entwicklung, wie kann die emanzipativ gewendet werden? Mhm. Aber irgendwie gibt es das ja nicht in dem Buch. Die Ebene fehlt einfach. weitgehend, also es gibt ein paar Andeutungen, aber...
Es gibt so eine vage, das stimmt schon, es gibt eine vage Beschreibung, dass irgendwie auf der einen Seite, dass also Parteien in dem uns bekannten Sinne sicherlich nicht die Motoren der Emanzipation sein können, da kann man nur nicken, das ist so, die sind irgendwie PR-Agenturen und irgendwelche Arten von ideologischen Staatsapparaten.
Und müssen populistisch operieren immer
mehr. Übernehmen praktisch die Techniken und die Methoden auf der einen Seite, und auf der anderen Seite mit so einem vordergründigen Moralismus versuchen sie dann die entsprechenden Gruppierungen und Führer auch fernzuhalten. Wenn sie das nicht machen, wie hier in Österreich, dann ist das auch ein Problem. Das ist der eine Punkt, was es da drin gibt. Und auf der anderen Seite gibt es sehr viele Überlegungen. Es geht jetzt in dem Bereich, wo du gesagt hast, was du nicht wirklich verstehst, irgendwie der Biomacht und der Organisation des Lebens. Setzen sie ihre Hoffnungen herein, dass sich aus diesem neuen Machtfeld auch eine neue sozusagen politische Konstellation irgendwie gibt.
Aber da habe ich ja gesagt vorhin in der Diskussion, ich habe es nicht verstanden, und das ist schon richtig, das ist kein Kokettieren. Und zwar, mir ist nicht ganz klar, was der Begriff, der Naturbegriff ist dabei. Es geht ja um Naturverhältnis. Ne?
Ja.
Und das ist mir einfach unexpliziert. Also man entdeckt vieles. Man kann Foucault entdecken, man kann sozusagen einen materialistischen Begriff von Naturverhältnissen drin entdecken, man kann Freud, man kann Biologismus auch. Mhm. Also es ist sozusagen, oder wirklich diese Ontologisierung, Essentialismus. Marcuse auch.
Ja,
ne?
Marcuse auch, ja.
Die Rebellion der Lebenstriebe und sowas. Ja. Ne? Der hat es genau schon mal so formuliert, was problematisch war. Ne? Und damals noch sehr kritisch diskutiert wurde. Ne? Jetzt steht das so einfach nur so da. Also das ist auch der Punkt, ne? An dem ganzen Buch ist eigentlich nichts wirklich neu. Es ist kein Gegenargument, ne? Weil man kann, es ist eine wichtige Leistung, wenn man zur richtigen Zeit das gesagt sagen kann, was man sagen muss.
Ja,
ne? Das ist schon richtig. Ne? Aber es schleppt sozusagen aber alle die Probleme auch mit, ne? ohne sie eigentlich zu beantworten oder auch nur die Frage zu stellen, ob es Probleme sind. Das wäre die Kritik dran. Ne?
Ich würde dich bitten, noch an dem einen Bereich, der sozusagen dein Arbeitsbereich seit Jahrzehnten ist, also zum Bereich der Staatstheorie und der Veränderung der nationalstaatlichen Souveränitäten, wie sie das nennen, der Abschaffung der Veränderung der nationalstaatlichen Souveränitäten, zu dem Punkt irgendwie nochmal etwas zu sagen, wo du denkst, dass im Rahmen des Buches eine zentrale Schwäche ist, die sich ja möglicherweise, das war nämlich noch offen, also die Parteien sind ja nicht die Transformatoren, nicht die Agenturen irgendwie der Emanzipation, aber auf der anderen Seite gibt es immer wieder Hinweise, dass diese institutionelle Ebene von Politik, also Staat im klassischen, traditionellen Sinne, durchaus relevant ist. Es ist nicht die Vorstellung von so einer Art Graswurzelrevolution, die ohne institutionelle Formierung, ohne möglicherweise Parteien, ohne irgendwelche Formen von Organisationen auskommt. Ganz im Gegenteil. Also eher, wenn, dann könnte man sagen, eher so der Traum von einer anderen Form von Gewerkschaft, Syndikalismus. Es geht eher in die Richtung. Ja. Aber vielleicht ist das, was du zum staatstheoretischen Teil zu sagen hast, könnte man das damit in Verbindung bringen und dann einen Schritt weiterkommen.
Naja, es ist so, dass, ich meine, das Problem von dem Buch ist, dass es liegt eigentlich keine Staatstheorie vor, also keine explizite. Ne? Es wird zwar über den Staat geredet, aber es ist nicht ganz klar, von welchem Hintergrund. Und ich denke schon, dass es ist da tatsächlich ein Problem, weil das trifft ja nicht nur Sie, sondern die ganze linke Debatte irgendwie. Mhm. Und ich denke, dass der entscheidende Punkt, also sagen wir mal, wenn man nochmal rekapituliert, was sozusagen der Kernpunkt von materialistischer Staatstheorie ist, dann ist es halt das, dass dass zunächst mal die bürgerliche Gesellschaft bestimmte soziale Formen aufweist, die aufgrund ihrer eigenen Struktur als verobjektivierte Gestalten von Gesellschaftlichkeit den Individuen in der Gesellschaft entgegentreten. Das hat der Marx im Kapital wunderbar ausgeführt, das Kapital und das Geld. Fetisch. Mhm. Und das kann man, das war ja unsere Anstrengung sozusagen, parallel rekonstruieren für die politische Form. Politische Form als eine der Gesellschaft abstrakt gegenübertretende, aber aus ihr herauskommende Gestalt, relative Autonomie, Trennung von Staat und Gesellschaft, damit Staat als zwar auf die Gesellschaft bezogen, aber zugleich von ihr getrennt, also diese widersprüchliche Konstellation, und Staat als Bestandteil des Positionsverhältnisses und nicht ihm äußerlich entgegentretend. Ne? Mhm. Was ja eine Kritik eigentlich an allen traditionellen linken Theorien ist, die immer geglaubt haben, in irgendeiner Form tritt der Staat in dieses Positionsverhältnis äußerlich entgegen, und zwar entweder indem er als Instrument benutzt wird, um sie weiter voranzutreiben, ja, oder gegen sie gewandt werden kann, und das geht dann nicht. Und das heißt, wenn das so stimmt, dann muss man die Frage anders stellen, nämlich nicht verschwindet der Staat oder wird er bedeutungslos, sondern wie transformiert er sich mit den Positionsverhältnissen? Na, das ist erstmal die entscheidende Frage dann. Also es wird anders zentriert. Zweitens ist der Staat kein Subjekt, sondern ein Verhältnis. Das heißt, der juristische Souveränitätsbegriff sollte man überhaupt nicht in Anschlag bringen, weil er gar nicht hinreicht. Kein Staat ist souverän, weil er überhaupt ist keine Person. Ja, also die Souveränitätslehre, der Souveränitätsbegriff kommt von der Monarchie. Ne? Mhm. Ein Monarch kann souverän sein, ist das zwar auch nicht, aber juristisch denkbar ist er als souverän. Ein Staat kann es nicht sein, und es gibt ja keinen Staat, der wirklich souverän wäre, sowohl nach innen wie nach außen. Ja, es ist also schon das am Souveränitätsbegriff festzumachen, leidet in die Irre, weil man wird gleich feststellen, es gibt das gar nicht. Ne? Mhm, aber und weil es sie nicht gibt, gibt es dann auch den Staat nicht. Okay.